Dennis,
hallo,
schön,
Chiara.
Dich zu sehen. Heute wieder mal aus einem neuen Setting.
Ja, wo erwische ich dich gerade?
Ja, du erwischst mich in meinem neuen Zimmer. Ich bin jetzt innerhalb von 2 Monaten 2-mal umgezogen. Musste ganz kurz überlegen, ob es nicht 3-mal waren. Dieses Mal bin ich zwar, also ich bin immer noch in Tübingen, aber
in der schönsten Wohnung, die es da gibt, wa?
Ja, in ganz Tübingen. Ja. Und du, wo erwische ich dich?
Ich bin einfach in Marburg, aber falls ihr jetzt irgendwie während der Folge ein paar Mal irgendwas bohren hören solltet, irgendwelche Bauarbeiter bohren hier und machen Lärm, aber ich hoffe, es geht. Bleibt trotzdem dran, weil ich bin sehr froh, dass Chiara dieses Thema vorgeschlagen hat. Heute geht es nämlich um eine Sache, wo ich vorher gar keine Ahnung drüber hatte. Und beim Recherchieren fand ich das richtig, richtig, richtig spannend. Und das hat echt alles. Also hier geht es um Bio, True Crime und Science Fiction, kann man sich irgendwelche Sachen ausmalen und Geschichte auch. Also das ist wirklich, heute geht es richtig interdisziplinär zu.
Ich bin richtig gespannt, was du alles rausgefunden hast. Ich bin auf das Thema gestoßen in einem Seminar von mir, das sich um Naturschutz gedreht hat. Und dafür ist es auf jeden Fall ein ziemlich wichtiges Thema, weil der Mensch natürlich dafür verantwortlich ist, dass das jetzt so ist, wie es ist. Hast du überhaupt schon gesagt, um was es geht?
Nee, habe ich noch nicht.
Ach so.
Da wir uns ja schon hier mit so Ölkonzernen angelegt haben, geht es heute natürlich um den Aralsee. Der hat aber nichts mit der Aral zu tun, wo man die eine Tankstelle ist, sondern es ist ein See, der quasi zwischen Kasachstan und Usbekistan an der Grenze liegt. Und auch da, über Kasachstan, Usbekistan wusste ich auch nichts, aber da habe ich auch ein bisschen recherchiert. Und erstmal, wie kann man sich das vorstellen? Dieses Gebiet ist erst von so Halbwüsten, Wüsten und Steppen geprägt. Das heißt, wenn da Bewuchs ist, dann ist das eine Graslandschaft, wenn überhaupt. Und da liegt dieser See drin, beziehungsweise lag, aber da kommen wir noch später zu, oder? Erstmal, wo kamst du aufs Thema?
Na, in diesem Seminar.
Ja, aber das war schon alles.
Das war schon alles. Also wir haben da quasi darüber gesprochen, dass verschiedene Interessensgruppen ja verschiedene Auswirkungen auf Naturgebiete haben können. Ne? Und das ist ja bei diesem Aralsee, da haben ganz viele unterschiedliche Parteien Interessen dran gehabt, die Ressource dieses Sees eben zu nutzen. Und damals, wenn man jetzt mal ganz, ganz weit nach hinten geht, bevor der See so richtig von Menschen intensiv genutzt wurde, da hatte der eine Fläche, die war so groß wie Bayern, also ungefähr so groß wie Bayern. Und da sprechen wir von 67.000 Quadratkilometern.
Ja, also sehr, sehr, sehr riesig.
Ja, und das war eines der wichtigsten Quellen für die Menschen, die drumherum gelebt haben, um da zu fischen, um die Fische selber zu essen oder zu verkaufen. Es waren ganz viele kleine Fischerdörfchen drumherum. Ich stelle mir das relativ idyllisch vor da. Ja.
Das ist halt auch quasi eine Oase in dieser ariden, also arid heißt, dass da wenig Regen ist, Umgebung, weil da ist zum Beispiel Niederschlag nur von 100 Millimeter pro Jahr. Verglichen mit Deutschland, in Deutschland gibt es 5 bis 10 Mal so viel Regen, wie es da gibt. Also das ist schon krass. Warum ist da eigentlich so wenig Regen? Weil dieser See liegt in Mittelasien, also Usbekistan, Kasachstan, hat man vielleicht schon mal so ein bisschen im Kopf. Das heißt, da ist sehr kontinentales Klima. Das heißt, da sind alle Ozeane sehr weit entfernt. Und das heißt, da kommt kaum irgendwelche Regenwolken, die sich über dem Meer aufladen konnten, an, um sich da abzuregnen. Und dann kontinentales Klima heißt auch, im Sommer kann das schon mal 50 Grad heiß werden und im Winter kann es da richtig kalt werden und es schneit. Also eher unwirtliche Bedingungen und dieser See war dann irgendwie für die anwohnenden Leute eine wichtige Ressource, weil da gab es dann halt das ganze Jahr über Fische und Wie ist der eigentlich entstanden? Das war nämlich so, dass durch Erdbeben und Plattenverschiebungen Flüsse umgeleitet wurden und in dieses Tal gelaufen sind und quasi dieses ganze Tal über Jahrhunderte, Jahrtausende mit Wasser gefüllt haben. Und von diesem See fließt das Wasser auch gar nicht mehr weg, sondern der See wird gefüllt und alles, was einfach weggeht an Wasser, ist nur das, was verdunstet. Das heißt, der hat keinen Abfluss, wie zum Beispiel der Bodensee oder sowas. Also ist auch spannend, dass Verdunstung das Einzige ist, wie da Wasser rausgeht. Aber wie du schon meintest, eine Fläche von Bayern, da verdunstet ganz schön viel. Ja. Genau, 1960 war der noch so groß wie Bayern.
Ja, ich habe, ich würde noch voll gerne die zwei Namen von den zwei Flüssen sagen, die da eben zufließen. Ich finde nämlich, die haben zwei wunderschöne Namen. Einmal der Fluss Amu Darja und Sirdarja. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber genau, das sind eben diese einzigen beiden Flüsse, die dieses Flussdelta, Bett, See, naja, keine Ahnung, die den See halt voll gemacht haben.
Ja, und bis jetzt ist ja alles sehr, sehr schön und alles super. Und es gibt auch, die ersten Karten wurden 1850 davon gefertigt. Vorher hat man sich nicht so richtig für den See interessiert, weil die anwohnenden Leute waren einfache Leute, die einfach da gefischt haben. Das heißt, der ist so erst im Bewusstsein noch nicht so lange. Also 1850 gab es die erste Karte, fand ich, ist relativ spät.
Man muss auch sagen, dass es da ja nichts gab, was man bis dato hätte irgendwie extrahieren können. Ne? Also auch, wie du ja auch meintest, das Gebiet drumherum war jetzt nicht super spannend oder ist nicht super spannend. Da gibt's nicht viel.
Ja, aber bis jetzt ist ja eigentlich alles noch richtig schön und es gibt auch früher Leute, die haben gesagt, oh, das ist wirklich die ganzen Tiere, die es da gibt, das ist alles richtig toll und da ist richtig viel los um diesen See. Und jetzt müssen wir quasi drüber reden, warum ist das heute nicht mehr so? Weil vielleicht wissen das auch schon viele, heutzutage ist der Aralsee so gut wie weg. Also da gibt es kaum noch was.
Da kommen euch vielleicht ein paar Bilder in den Kopf, die ihr schon mal gesehen haben könntet. Also das sieht ungefähr aus wie so ein Schiffsfriedhof. Da liegen ganz viele Wracks auf so, schlammigen Boden oder einfach trockenem Boden, weil der komplett trocken gegangen ist oder zu sehr großen Teilen trocken gelegt worden ist. Und dann kam halt, also das ist wie wenn man so das Wasser aus der Badewanne ablässt und dann kommt irgendwann das Quietschhändchen raus, das man da versenkt hat. Wobei, nein, das würde ja oben schwimmen. Naja, das Quietschhändchen, was man mit Stein gefüllt hat und dann versenkt und dann lässt man die Badewanne ab und dann findet man das Quietschhändchen.
Ja.
Was man halt so macht, wenn man baden geht. Und ich habe euch ja gerade erzählt, oder dir gerade erzählt, Johannes, dass es so ganz idyllisch war und das Fischerdörfchen so direkt am Wasser waren. Mittlerweile ist dieses Fischerdörfchen, von dem ich gerade gesprochen habe, 90 Kilometer weit vom Wasser entfernt. 90 Kilometer. Das ist ungefähr von, na gut, das ist jetzt halt schwierig, entweder die Leute kommen aus Tübingen oder aus Marburg, aber das ist echt ganz schön weit.
Ja, da muss man eine Stunde Auto fahren durch die Wüste. Wie kommen wir da hin? Ich würde anfangen mit der Stalin-Ära. Da sind wir nämlich in der Sowjetunion und Usbekistan, Kasachstan, das gehört alles zur Sowjetunion. Und die hatten diese Kollektivierung als Staatsidee und haben so Sowchosen eingeteilt und gesagt, okay, diese Region ist für das zuständig, die für das und die für das. Sodass die ganzen Regionen eine Spezialisierung hatten und die sich gegenseitig unterstützen sollten. So war der Grundgedanke. Und bevor diese Sowjetunion verteilt wurden, wurde in diesem Gebiet vor allem eher sowas wie Weizen für den Eigenbedarf angebaut. Nicht viel, sondern so, dass man ein bisschen davon sich ernähren konnte und alles okay. Dann hat Stalin und die Sowjetunion aber gesagt, okay, wir teilen das Gebiet bei Usbekistan, Kasachstan um den Aralsee für Baumwolle ein. Das heißt, das war quasi die Textilindustrie der Sowjetunion, die da entstanden ist. Und dann habe ich mal rausgeguckt, okay, vorher Weizen, 1 Kilogramm Weizen braucht ungefähr 1300 Liter an Wasser. Und 1 Kilogramm Baumwolle braucht wie viel? Das ist jetzt eine Frage an dich. Blamieren oder abonnieren? Also Weizen, 1 Kilogramm, braucht 1300 Liter. Wie viel Liter Wasser braucht 1 Kilogramm Baumwolle?
Ich würde so sagen, so das 7-fache.
Oh mein Gott, jetzt muss ich auch noch rechnen. Also. Ja, ist nah dran. Also es wären ja dann ungefähr 10.000 Liter.
Ja.
So. Es sind 11.000 Liter, was man pro Kilogramm Baumwolle braucht. Und die das haben jetzt nicht nur in diesem Gebiet von diesen Zuflüssen, über die du auch eben gesprochen hast, da haben die ganz viele Kanäle gebaut, um die Felder zu bewässern, haben jetzt nicht nur wasserintensivere Pflanzen angebaut, sondern die haben auch die Produktivität um 1200% gesteigert, weil das wollte halt die Sowjetregierung so. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass diese reißenden Zuflüsse, die in diesen Aralsee gemündet sind und da irgendwann das Wasser verdampft ist, immer leerer wurden, während die in den Aralsee gemündet sind. Ich habe das auch mal nachgeguckt. Dieser See hat so eine Verdunstung von 70 Kubikkilometer pro Jahr. Und der Zufluss ist heute nur noch 16 Kubikmeter. Das heißt, wir haben da so eine Differenz von so 54 Kubikkilometer Wasser, die jedes Jahr verdunsten, die nicht reinfließen. Und jetzt ist das natürlich so eine abstrakte Zahl. Keiner weiß, wie viel das jetzt in echt ist. Was ist ein Kubikkilometer Wasser? Das ist ungefähr so viel Wasser, wie pro Jahr im Rhein bei Speyer vorbeifließt. Also das ist schon richtig viel, finde ich. Mhm. Und das hat halt dazu geführt, dass das Wasservolumen immer weiter sank. Und das hat unterschiedliche Folgen. Das ist einmal, dass der Salzgehalt steigt, weil natürlich nur das Wasser rausgeht und das Salz bleibt da drin. Das heißt, der Aralsee ist viel kleiner, aber das ist fürs Leben auch schon genug, dass da kaum was stattfindet. Also die allermeisten Arten kommen da nicht mehr vor, weil es viel zu salzig ist. Ich komme auch noch dazu, warum das alles noch schlimmer ist. Aber hast du noch vielleicht irgendwas dazu, was du sagen willst, wie das passiert ist?
Naja, also ich finde diesen Punkt von der Versalzung einfach extrem. Also die Menschen haben damals gesagt, okay, wir bauen jetzt diese Baumwollplantagen an. Und dann hat das, glaube ich, nochmal so circa 10 Jahre gedauert, plus minus, bis man dann so richtig erstmal gemerkt hat, okay, whoppa, da passiert ja was. Es wird immer weniger Wasser. Es hat natürlich auch primär wirtschaftlich dann erstmal Aufschwung gegeben in der Region. Die Leute hatten irgendwie mehr Arbeit. Es wurde eher positiv gewertet, dass das jetzt da ist. Und diese ganzen Umweltfaktoren, die wussten die Menschen nicht. Beziehungsweise es gab definitiv Menschen, die das wussten, was
Zum
da
Beispiel
passiert.
Zum Beispiel die Sowjetregierung, die wusste, was passiert. Aber die hatten so ein Mindset von, man muss sich die Natur zu Nutzen machen.
Yeah.
Und dieser Aralsee hat kaum Nutzen, also kann der weg. Und das ist ein ähnliches, also das sieht man ja ganz viel bei so autoritär geführten Ländern, dass die so ein komisches Verhältnis zur Natur haben, weil die muss einen was nützen und sonst ist sie nichts wert. Und das ist aber auch eine unterkomplexe Argumentation, weil diese Folgen, was diese Austrocknung des Aralsees zur Folge hat, das haben die alles nicht mitbedacht. Also wir kommen noch später dazu, dass es nicht nur so ist, dass der See weg ist, sondern es ist noch viel krasser. Aber Unterkomplex hat nicht direkt Nutzen, also kann weg. Und das ist halt, scheiße.
Genau, und das Erste, wo quasi Menschen gespürt haben, so, okay, da passiert doch was, also dieser Umwelteinfluss, den diese Baumwollplantagen und diese intensive Nutzung des Wassers dort hat, die merken wir, ist der Wasserspiegel ist drastisch gesunken und es ist wirklich wie wenn man so einen Stöpsel in der Badewanne zieht, was einfach verrückt ist, wenn man sich das vorstellt, weil wir nutzen ja auch andere Seen wie jetzt den Bodensee und gewinnen daraus Trinkwasser oder solche Sachen, aber das ist ja auf eine ganz andere Art, also es wurde wirklich einfach von heute auf morgen intensivst genutzt, so. Und
einer der längsten Kanäle der Welt wurde als Bewässerungskanal von diesen Flüssen, die weggehen, gebaut, um Felder zu bewirtschaften. Vielleicht laden wir da auch eine Infografik hoch, weil dieser Kanal, der gebaut wurde, der geht halb durch halb Asien. Also der ist schon krass. Ja.
Ja, und dann sank dieser Wasserspiegel immer weiter und wie du ja auch schon angesprochen hast, je weniger Wasser, desto höher der Salzgehalt, weil quasi das Verhältnis zwischen Wasser und Salzgehalt nicht mehr stimmt, weil der Salz vom Boden natürlich viel, viel weniger aufgenommen wird als Wasser. Und ja, dann gab es einfach ein massivstes Artensterben. Diese ganzen Fische sind gestorben. Dieses Wasser war einfach viel zu salzig für die Arten, die dort gelebt haben. Es sind viele Pflanzen gestorben. Es haben sich neue Vegetationen dann so ein bisschen, also es gab so ein Vegetationsshift, aber im Endeffekt war es dann irgendwann mal viel zu salzig für alles.
Ja, es gibt einen Busch, der kann so alle paar Meter da ein bisschen wachsen, der so ein bisschen salztolerant ist. Aber das ist auch der einzige. Ja.
Und das Witzige ist, oder das gar nicht mal so Witzige ist, es gibt so Zeitraffer-Videos, vielleicht könnten wir da auch ans Hochladen. Ich weiß nicht, wie es mit den Rechten aussieht, müssen wir mal schauen.
Ja, wir können ja mal nachfragen.
Entschuldigung, Herr Stalin. Nein.
Ja, der hat die ja nicht gemacht.
wie dieser See immer, immer, immer kleiner wird. Und das ist wirklich, ich habe sowas noch nie gesehen. Und das sieht mittlerweile aus, wirklich wie so ein kleiner Badesee irgendwie, wo du so reinhopsen kannst.
Ja, merkt ihr das nochmal, das rede ich auch noch gleich drüber, dass das vielleicht eine richtig dumme Idee wäre, da reinzugehen in den See. Ich wollte noch sagen, nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde das klar, dass das eine der größten Umweltkatastrophen der Welt ist, die da gerade sich abspielen, weil das ist wirklich riesig, was da verloren ist. Und trotzdem wurde bis jetzt das nicht umgestellt. Also es wurde nicht gesagt, oh, unsere Bewässerungssysteme sind vielleicht nicht schlau, wir drehen irgendwie da das alles zurück, weil von Usbekistan, das ganze Land wurde auf diese Baumwollindustrie gebracht und das ist bis heute noch eine große Baumwollindustrie da und die kommen davon nicht los, weil diese landwirtschaftlicher Ertrag in Usbekistan sind ein Drittel vom Bruttoinlandsprodukt. Und natürlich kannst du nicht einfach als politische Führung sagen, okay, wir verzichten jetzt auf ein Drittel von unserem Bruttoinlandsprodukt, weil dann gibt es da innere Unruhen, die ganz krass sind. Also das kann man nachvollziehen, dass es bis jetzt sich nicht geändert hat. Und da habe ich mal geguckt, okay, es wäre ja so, wie wenn man in Deutschland sagen würde, okay, wir sagen jetzt, Autoindustrie ist doof, wir lassen es mit der Autoindustrie. Autoindustrie sind nur 5% der Bruttowertschöpfung in Deutschland.
Echt? Und dann, das hatte ich viel höher geschätzt.
Dann kann man auch verstehen, warum Usbekistan nicht auf 33% mit Baumwolle verzichten will. Auch wenn es einfach keinen Sinn da macht, Baumwolle zu haben. Vor allem, am Anfang habe ich ja noch drüber gesagt, da sind viele Wüsten, Halbwüsten und dann wurde da im großen Stil Baumwollfelder angepflanzt. Da sind auch sehr wenig Nährstoffe. Das heißt, es wurde sehr viel, auch während der Sowjetzeit, mit Düngern und Pestiziden gearbeitet. Sehr, sehr, sehr viel. Und ich habe ja gesagt, dieser See hat keinen Abfluss. Das heißt, da verdunstet nur Wasser. Das heißt, all diesen Schmodder, den die da und Gift, den die da reingekippt haben, der ist in diesen See geflossen und das Wasser ist weg und da liegt jetzt Staub, Pestizide und Dünger überall rum und ganz viel Salz. Und das führt dazu, dass da, wo der See mal war, wächst kaum was, drumherum wachsen diese Büsche und da gibt es jetzt so Dünen, die sich entstehen, weil es gibt einen ganz dollen Windstrom, der da lang geht. Das heißt, da ist es sehr windig, auch in der Region da. Und da werden jetzt diese Salzdünen, die sich da ausbreiten. Und die breiten sich auch immer weiter in das eigentlich noch fruchtbare Land aus. Und da streitet quasi auch jetzt durch diese Austrocknung des Sees eine Desertifizierung, also eine Wüstenbildung voran, die auch fruchtbares Land mit verschlingt. Und also das Wasser ist halt sehr mit Pestiziden und Dünger und alles Mögliche versetzt. Und auch dieser Staub ist sehr giftig. Um nochmal zu sagen, wie viel Staub das ist und wie windig das da ist, dieser Staub wird durch Wind auch in die Stratosphäre gepustet. Und warte, das hatte ich mir aufgeschrieben. Das sind die Verschmutzung der Stratosphäre macht dieser Staub von diesem ehemaligen See 5% der Verschmutzung aus. Finde ich schon krass. Mhm. Und der Staub von diesem ehemals Aralsee konnte sowohl auf Grönland als auch in der Antarktis nachgewiesen werden, weil der da dann runtergekommen ist. Mhm. Und also das ist schon krass. Und ich habe gesagt, das ist sehr giftig da. Und das macht die Menschen sehr krank. Und wie krank, kann man ja nur im Vergleich sehen. Weil du kannst ja jetzt nicht 1:1 nachvollziehen, okay, da ist die Quelle, wie krank sind die Leute. Lässt sich, also kann man ja kaum Experimente machen. Also du kannst ja keine Experimente mit Leuten machen, die irgendwelche Giften aussetzen. Das heißt, das Einzige, was man gucken kann, ist, wie krank sind die Leute da im Vergleich zu woanders. Und was ich gefunden habe, ist, dass die Kindersterblichkeit in Usbekistan um den Aralsee 4-mal höher ist als im Durchschnitt in Russland und die Krebsrate 25-mal höher ist. Und jetzt denkt man, ah, da leben ja aber auch nicht so viele Leute. Ja, um den ehemals Aralsee leben bis jetzt immer noch 60 Millionen Menschen. Also das ist fast so viel wie Deutschland. Und die sind die ganze Zeit diesem krass giftigen Staub ausgesetzt. Mhm. Und von diesen 60 Millionen sind 5 Millionen ohne sauberem Trinkwasser. Also das ist auch, wo man denkt, ey, was passiert da? Und das alles nur, weil die Sowjetregierung damals Baumwolle wollte und es bis jetzt sich nicht geändert hat. Und ich wusste bis dahin nichts darüber, gar nichts, mhm. bevor du nicht gesagt hast, dass wir dieses Thema machen. Weil das einfach in der Welt, also vielleicht habe ich es auch einfach nur verpasst, aber ich glaube, da spricht auch niemand drüber gefühlt, oder?
Ich glaube, das ist tatsächlich, also das ist ja jetzt ein Beispiel, was wir rausgegriffen haben und es gibt einfach leider wirklich viel zu viele von solchen Beispielen. Und dann ist es natürlich auch noch echt ein Eckchen von uns weg. Also es gibt darüber Dokus, zum Beispiel auf Arte, aber jetzt auch nicht irgendwie massiv viel und die sind auch schon sehr alt. Also es ist jetzt tatsächlich kein Thema, was super in den Medien präsent war. Und da könnte man sich natürlich auch fragen, naja gut, wer hat denn da Interessen daran, dass man darüber spricht oder nicht darüber spricht? Dann jetzt wurde dieser See ja so weit ausgetrocknet, dass es so ein bisschen einen westlichen, nördlichen und einen südlichen Teil davon gibt.
Genau, der kleine ist in Kasachstan der Teil und der größere Teil, der aber mehr bedroht ist, in Usbekistan, ja.
Genau, und der Teil in Kasachstan ist ja gerade wieder am, am sich erholen, wegen so einem Staudamm, den sie da gebaut haben, ne?
Ja, da können wir auch noch gleich drüber reden, ja.
Ja, ich wollte nur mal etwas sagen, dass wir da jetzt wieder versuchen zu renaturieren, also die Natur irgendwie so ein bisschen wieder vielleicht zurückzuholen, weil wir es verschissen haben, weil wir einfach Ressourcen nicht nachhaltig nutzen, obwohl wir ganz genau gewusst haben, was da passiert. Also bei wir spreche ich niemals über dich oder mich, sondern immer über die Menschheit und die Verantwortlichen in dem Moment. Also es ist nicht so, dass da irgendjemand gedacht hat, ach komm, wir zapfen da mal ein bisschen Wasser ab und haben keine Ahnung, was da passiert, sondern das war mal wieder klar, dass das eine dumme Idee ist. So. Und jetzt müssen wir uns immer überlegen, was solche Naturschutzziele ja sind und wie wir diese dann anbringen können. Und oftmals ist ja so dieses Argument, naja, komm, dann renaturieren wir halt irgendwas, also pflanzen zum Beispiel wieder neue Bäume oder versuchen dann so Kohleabbaugebiete wieder aufzufüllen mit Wasser und machen einfach neues Ökosystem daraus, nachdem wir irgendwas zerstört haben. Und es ist leider sehr erschreckend zu sagen, dass das nie funktioniert. Also es ist natürlich immer besser, ein Gebiet, was wir zerstört haben, dann wieder zu renaturieren und dann sind die Werte, die dann in diesem Ökosystem sind, also auch die Dienstleistungen, die wir Menschen daraus beziehen, höher als das degradierte, also das zerstörte Gebiet. Aber es ist nie wieder gleich gut, wie bevor wir es zerstört haben. Das heißt, so eine Renaturierung sollte niemals ein Argument dafür sein, überhaupt in erster Linie irgendwas zu zerstören, weil wir können das überhaupt gar nicht mehr wieder herstellen, diesen Wert des Ökosystems. Der wird für immer niedriger bleiben, nachdem wir es mal zerstört haben. Und für die Menschen um den Aralsee bedeutet das eine ganz deutliche Verringerung in ihrer Lebensqualität.
Ja, und das, früher waren die am Badeort am Wasser und jetzt sind die in einem giftigen Staubgebiet ohne Wasser.
Ja, und haben nicht nur ihr Zuhause und natürlich auch ihren naturalistischen Wert verloren, den diesen See für sie hat, sondern er bedroht sie auch noch aktiv. Und das Ganze für eine Baumwollplantage, die Kohle abgeworfen hat. Aber eigentlich ist das ja auch total dämlich. Es gibt ja auch Bereiche auf der Welt, wo es sich lohnt, Baumwolle anzubauen, beziehungsweise wo es einfach nicht so schädlich ist. Und diese ganzen Düngemittel, alles, was man da hingepumpt und hingekarrt hat, damit man diese Plantagen aufrechterhält, das war ja auch alles sackteuer. Also im Endeffekt ist es einfach schon wieder eine richtige Schnapsidee gewesen.
Ja, und dieser See ist aber nicht mehr zu retten. Also der ist, den kann man nicht mehr retten. Nee. Das sagen auch alle, der ist einfach dem Untergang geweiht und der ist so gut wie verloren.
Naja, der kleine Teil in, da haben sie so einen Staudamm gebaut und da erholt sich's gerade so einige, also von erholen kann man auch nicht sprechen, da wird es jetzt gerade nicht noch arg viel schlimmer, sagen wir mal so.
Ja, aber in der, ich glaube, ich habe eine ähnliche Art Doku wie du gesehen, die war auch schon ein bisschen älter, da haben die gesagt, wahrscheinlich ist bis 2020, glaube ich, haben die gesagt, dieser See komplett verschwunden, da haben sie sich auch ein bisschen verschätzt, weil, also, es gibt noch da Pfützen. So. ja, aber da können wir auch noch drüber reden, über diesen Staudamm. Weil da sieht man anderes. Also wir haben ja jetzt Umweltkatastrophe gehabt, dann hatten wir humanitäre Krise und jetzt haben wir quasi auch noch politische Spannungen, die daraus entstehen. Weil dieser kleine Aralsee, da hat jetzt Kasachstan halt einen Staudamm gebaut, der ist dann erstmal wieder zusammengebrochen. Dann hat die Weltbank den neu finanziert und 2003 haben die nochmal einen neuen gebaut, diesmal auch aus Beton. Und dann 2005 wurde dieser Kokaral-Damm fertiggestellt und der ist quasi zwischen dem kleinen und dem großen Aralsee gebaut. Also da, wo früher eigentlich alles unter Wasser war, um quasi die voneinander abzutrennen, dass das Wasser vom kleinen nicht mehr in den großen fließt und sozusagen das Wasser in Kasachstan bleibt und nicht rüber nach Usbekistan fließt. Dadurch ist aber der große Aralsee, also diese größere Pfütze, die noch übrig ist, die hat dann halt noch weniger Zufluss, also der ist ungefähr um ein Drittel reduziert durch diesen Staudamm. Und Usbekistan wirft jetzt Kasachstan vor, dass das egoistisch sei. Und Kasachstan meint, nee, der ganze See ist eh nicht mehr zu retten. Wir haben schon das Beste draus gemacht, was noch möglich ist. Und Usbekistan soll doch bitte auf das Wasser verzichten für die Baumwollplantagen. Und dann würde der See auch bei denen wieder voller werden. Und da fängt auch schon wieder dieser Streit ums Wasser an, den wir auch auf ganz vielen anderen Stellen unserer Welt sehen. Also das ist doch, sieht man überall. Also auch beim Nil sieht man das, dann auch beim Colorado River in den USA. Also dieser Streit um das Wasser, der zu internationalen Spannungen führt, den sieht man hier auch wieder. Und das ist ja nur der Anfang, weil Wasser wird in Zukunft immer weniger und immer mehr wert.
Also, das wollte ich gerade auch sagen. Die nächsten Kriege werden eben um Wasser und Essen gehen, höchstwahrscheinlich. Außer den Idioten fällt noch irgendwas anderes ein. Aber wahrscheinlich wird es Wasser und Essen sein.
Ja.
Und das sage ich bewusst, so, weil Krieg ist immer, deswegen habe ich das gerade so wertend gesagt, Krieg hat nie einen Sinn, ist immer dumm.
Ja.
Ich wollte gerade noch gucken, weil du davon gesprochen hast, ob quasi diese beiden Zuflüsse jetzt in den nördlichen oder in den südlichen Teil des Aralsees münden.
Ich glaube, der andere da, meine ich.
Also, ich schau mal nebenher weiter. Du kannst
ja ich wollte nur sagen, die Flüsse entspringen auch in, also die fließen auch durch Kirgisistan und Tadschikistan. Und die bauen jetzt auch neue Staudämme, weil die auch das Wasser für sich behalten wollen. Und
klar.
Das macht Kasachstan und Usbekistan, finden das auch nicht so toll. Das heißt, da ist diese, von dieser zerfallenen Sowjetrepublik, die Staaten untereinander streiten sich jetzt sehr um das Wasser. Und also hier fangen krasse internationale Spannungen an. Obwohl die ja eigentlich eine ähnliche Geschichte aus der Vergangenheit teilen, streiten sich ums Wasser und das sieht nicht so gut aus. Also das kann noch richtig krachen, würde ich sagen, da.
Und es geht ja wieder nicht darum, irgendwie das Ökosystem zu aktiv zu schützen, sondern jeder versucht irgendwie noch so das Beste für sich selbst rauszuholen. Ja. Ne? Und das ist halt einfach, also das ist ja schon wieder ganz großer Quatsch. Also dann ist im Endeffekt das ganze Ökosystem degradiert, niemand hat mehr was davon.
Ja.
Und Hauptsache noch ein bisschen Baumwolle verkauft. Ja, was soll man dazu sagen? Und wer ist dafür verantwortlich? Also wo schiebt man die Schuld hin? Es ist natürlich jetzt eine Kaskade von ganz vielen Jahren und ganz vielen Entscheidungen, die die Leute, die jetzt heute da drin in die Position bringen. Und wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Naja, jemand, der halt nicht mehr lebt.
Ja, aber ich meine, das ist jetzt hier eine schöne Trias mit Umweltkatastrophe, humanitäre Krise und internationale Spannung. Aber ich habe auch noch einen Punkt, der auch noch ziemlich krass ist. Und ich finde, das jetzt sind wir beim True Crime angekommen.
Mhm.
Ich weiß nicht, hast du darüber auch irgendwas gelesen, über die Insel der Wiedergeburt?
Nee.
Okay, dann seien wir gespannt, weil als der Aralsee noch da war, da gab es in der Mitte der Insel, in der Mitte des Sees eine Insel, die Insel der Wiedergeburt, auf Deutsch heißt die so, den russischen Namen weiß ich nicht. Und da wurde von der Sowjetregierung so eine Stadt aufgebaut, die quasi von allem anderen abgeschnitten war, weil es war der See drumherum. Und diese ganze Stadt hatte 1500 Einwohner, aber nur einen Arbeitgeber, nämlich die Behörde Biopräparat. Sagt ihr das was? Nee, wahrscheinlich auch nicht, weil mir hat es vorher auch noch nichts gesagt. Das war die Behörde der Sowjetregierung, wo es um Biowaffen ging. Das heißt, die haben da an Biowaffen geforscht im Kalten Krieg, vor allem gegen die USA. Und was wurde jetzt auf dieser Insel der Wiedergeburt erforscht? Milzbrand, Pest und Thularemie wurden da erprobt. Das sind ziemlich, ziemlich krasse Biowaffen. Zum Beispiel habe ich jetzt rausgefunden, dass die USA Angst hatte, dass 100 Kilogramm Milzbrandmaterial quasi eine ganze Millionenstadt auslöschen könnte. Und als jetzt die Sowjetunion zerfallen ist, haben die Leute damals einfach nur diese ganzen Sachen, die sie hatten, als unbeschriftete Fässer, also man weiß nicht genau, was drin ist, aber irgendwas davon wird drin sein, vergraben auf der Insel. Und heute ist ja der See ausgetrocknet und das ist nicht mehr abgeschieden, diese Geisterstadt mit diesen vergrabenen Fässern, mit diesen richtig krassen Biowaffen, sondern da kann man einfach jeder hingehen, weil das ist mittlerweile Festland, diese Insel, weil der See halt so weit ausgetrocknet ist. Und jetzt ist es so, dass 2002, das Datum ist auch kein Zufall, weil man erinnert sich, USA hat ja so ein Trauma von 9/11, dass sie sehr stark von terroristischen Attacken bedroht werden könnten. Und das ist ja kurz danach, 2002, sind die USA nämlich dahin gefahren, als Regierungs-, also so Abgesandte, und wollten quasi diese ganzen Erreger neutralisieren, weil sie die Angst hatten, dass Terrororganisationen da hingehen könnten, weil das nicht geschützt ist, das Gebiet, Milzbrand ausbuddeln und dann irgendwelche Millionenstädte in den USA auslöschen. Und dann sind die da hingegangen und haben 200 Millionen Tonnen Milzbranderreger neutralisiert und 100 Tonnen andere Erreger. Sie wissen nicht, ob sie alles erwischt haben, weil, wie gesagt, 100 Kilogramm reichen, um eine Millionenstadt auszulöschen. Und die haben 300 Millionen Tonnen neutralisiert, aber wissen nicht, ob sie alles erwischt haben. Und ich habe noch zwei andere Studien gefunden, dass es da bei den in dieser Region auch regelmäßig zu Fällen von Pest kommt. Also wusste ich auch nicht mehr, dass das ein Ding ist. Ich dachte, das wäre so ein Mittelalter-Ding. Aber gibt's wohl noch. Weil
ich dachte auch, eigentlich auch, dass das schon.
Ja. Da sind wohl auch ganz viele Wildtiere, die, wenn die in dieses Gebiet kommen, auf einmal plötzlich sterben und sowas. Also da gibt es auch Berichte davon.
Das ist wirklich gruselig.
Und das heißt, diese Biowaffenreste sind wahrscheinlich auch noch in diesem Staub drin, der da die ganze Zeit den Leuten um die Ohren fliegt. Und da diese Geisterstadt ja jetzt eine Landbrücke hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass irgendwelche Tiere sich mit irgendwelchen Erregern anstecken könnten und die einfach in andere Gebiete übertragen könnten. Das heißt, es ist einfach auch noch True Crime, dass hier das auch so richtig gefährlich für so das menschliche Leben generell sein kann. Also Milzbrand ist schon richtig krass. Also ich habe das nachgeguckt, wenn du dich mit Milzbrand infizierst, 3 bis 5 Tage hast du dann noch und dann bist du tot.
Boah. Und das haben die da einfach erprobt in so Massen. Das ist schon verrückt. Ich habe gerade parallel mal nach Bildern gegoogelt. Und das ist wirklich einfach nur creepy.
Ja, ist schon krass, oder? Also ich habe da vorher auch noch nie was davon gehört.
Nee.
Biopräparat war mir auch ein neues Wort, aber es ist so eine das, Behörde gewesen.
Das ist ja auch so spannend, ne, wie da USA und Russland und so und dieses Wettrüsten in so einer Scheiße. Und jetzt liegt es da irgendwo verbuddelt und man spricht wieder nicht drüber oder ist ja nicht mal mehr verbuddelt. Boah, da läuft es einem richtig kalt.
Das meiste ist wohl neutralisiert mittlerweile, aber es ist halt
Hoffen wir es.
Ja. Also falls ihr irgendeine terroristische Organisation kennt, sagt denen das mal nicht, dass da noch irgendwelche Biowaffen liegen könnten. Weil ich fände es ziemlich ungeil.
Stimmt, sind das so Sachen, über die wir uns vielleicht mal Gedanken machen müssen, wenn wir sowas erzählen?
Naja, das kann man schon überall nachlesen. Also das ist auch alle Quellen, die ich dazu gefunden habe, die sind, die neueste war 2007 oder sowas. Ich glaube,
es
als
ist
wir
alles
kleine
lang
Kinder
her.
Waren, war das schon ein größeres, also da wurde drüber geredet, aber anscheinend wurde es wieder vergessen und für mich war es komplett neu. Also ich wusste darüber nichts vorher.
Ja, ist ja auch mal spannend, eine Umfrage zu machen, ob ihr schon was davon gehört habt, ob das irgendwie ein Thema war. Für vielleicht auch mal die Eltern fragen oder die Großeltern oder so. Aber ja, schon wieder eine Sache von Ausbeutung auf menschlicher Ebene, auf natürlicher, also auf Umweltebene, politisches Debakel.
Da sieht man, wozu eine Umweltkrise führt halt.
Ja, es ist mal wieder wirklich von allen Seiten ein True-Crime-Podcast, ja. Es ist echt gut.
Umweltkatastrophe und danach geht alles in den Bach runter. Oder halt auch nicht mehr, weil es vorher auf Bombenwolle gekippt wird. Naja.
Und das Interessante war ja, das war jetzt ein Beispiel in meinem Seminar zum Thema Umweltschutz. Und es gibt einfach keine Lösung. Ne? Also, es ist halt einfach verschissen.
Das, was Kasachstan sagt, ist, dass man Flüsse aus quasi Nordost Asien umleiten sollte, dass sie dann in den Aralsee fließen.
Das
wird nicht passieren.
Nee, ich hoffe es nicht. Oh Mann.
Ja.
Das ist so, da versucht man irgendwas besser zu machen und dann macht man es aber halt an anderen Orten dann wieder schlimmer und im Endeffekt bringt es halt auch nichts. Also du kannst nicht einfach natürliche Systeme, die gut funktionieren, zerstören und dann sagen, ach, aber halt mal, da fällt mir doch ein. Na. Quatsch.
Ja. Ja, aber das ist schon krass. Also das ist schon, danke für das Thema, dass du mich, also das fand ich sehr spannend, darüber zu recherchieren.
Ja,
ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
Sehr spannend,
Genau, aber ich glaube, wenn ihr die Folge hört, in 2 Wochen danach gibt es keine Folge, weil da bist du auf den Kanaren, oder?
Auf den Kanaren, ich bin tauchen. Ich bringe euch ein paar Unterwassergeschichten wieder mit. Ich freue mich total, darf wieder tauchen und Fische gucken und fotografieren.
Ja.
Und bringen wirklich hoffentlich ein paar schöne Geschichten mit.
Sehr gut. Dann machen wir
Was ist denn eigentlich dein Lieblingstier, Johannes? Habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt.
Mein Lieblingstier? Ach du meine Güte, wo kommt das jetzt her? Ich finde... Was ist mein Lieblingstier? Da musst du erst
sagen, was
dein Lieblingstier ist.
Kannst du ja jetzt einfach mal bis zur nächsten Folge drüber nachdenken. Da reden wir mal eine Weile über unsere Lieblingstiere, hä?
Ja. Na, ich will den anderen Tieren jetzt nicht auf den Schlips treten, wenn ich mich jetzt fürs Falsche entscheide. Ja, nächste Folge sag ich's euch.
Alles klar. Macht's gut. Bis dann.
Ciao.